Es ist genau richtig, sich jedes Jahr wieder bewusst zu machen, was es heißt, dass Gott kommt und was es heißt, sich auch darauf vorzubereiten, dass Gott kommt und bei uns Wohnung nimmt. Und doch bleibt es so ein ganz klein bisschen schizophren. Und das ist okay so. Ich glaube, genau so darf Advent auch sein. Ich möchte euch und uns dieses Jahr ein bisschen mit reinnehmen in die Weihnachtsgeschichte und ich möchte das anhand von drei Weihnachtsmännern tun. Also es sind ja ganz offensichtlich keine Nikoläuse. Ja? Mir wurde vorhin schon gesagt, Nikolaus ist noch nicht, das ist richtig, sind aber auch keine Nikoläuse, es sind Weihnachtsmänner. Jetzt weiß ich, dass Weihnachtsmänner selten in einem Gottesdienst vorne was verloren haben, glaube ich. Aber diese drei speziellen Weihnachtsmänner werden uns mit in die Weihnachtsgeschichte hineinnehmen, und zwar ganz hautnah. Und der erste von den drei, um den es heute gehen wird, den packen wir heute mal aus, das ist Josef. Also der erste Weihnachtsmann, der erste, der Weihnachten hautnah erlebt hat, das ist Josef. Und wir werden uns die nächsten Wochen eben auch mit anderen Weihnachtsmännern, die das Ganze hautnah erlebt haben, anschauen. Was ist eigentlich Advent für euch? Was war eigentlich Ankunft für euch? Und was ist es dann auch heute für uns? Josef, der Gute, ist der Adoptivvater von Jesus. Und Advent ist für ihn eine ausgewachsene Katastrophe. Wie heißt nochmal der Mann von Annalena Baerbock? Wir machen es eine Stufe leichter. Wie heißt nochmal der Mann von Angela Merkel? Herr Merkel, genau. Ungefähr so muss es Josef gehen. Ja, also er ist so dieser Schattenmann hinter Gottes großem Plan. Und er tritt irgendwie nicht so richtig in Erscheinung. Ich habe als Kind gerne Krippen gebastelt. Jedes Jahr eine. Ich war sehr produktiv. Immer mit meiner Oma zusammen. Meine Mama ist in Krippen erstickt. Jedes Jahr gab es eine neue Krippe. Irgendwo musste man die dann immer alle aufstellen. Ich glaube, die sind dann immer irgendwo verschwunden, klammheimlich, still und leise. Was weiß ich, eine aus Holz, eine aus Steinen, eine aus Ton, eine aus irgendwelchen Kügelchen und Filz. Und in den allermeisten Fällen, wenn ihr mal in so Krippendarstellungen reinschaut, da haben die Josef so eine Laterne in die Hand gedrückt. Wisst ihr warum? Der Typ braucht auch irgendeinen Job. Das ist der Armleuchter. Ja, der hat nichts Besseres zu tun. Sie hätten ihm auch eine Zigarette in die Hand tun können, aber das wäre so ungeistlich. Ja, also hat er halt diese Laterne gekriegt. So zumindest mein Eindruck. So dass man den Eindruck hat, der kriegt immer so, damit du nicht ganz überflüssig bist, komm, ich habe hier noch einen Job für dich. Ach, alles Vernünftige ist schon vergeben. Na gut, komm, halt die Laterne. Du machst es schon. Josef, mal ganz ehrlich, wie geht's dir mit der Rolle? Dabei bist du doch derjenige, der aushält. Derjenige, der beschützt. Bist du nicht derjenige, der Hab und Gut auf die Schulter packt und mit seiner Verlobten loszieht und der das dann auch nochmal macht, um ihr Kind zu schützen? Bist du nicht derjenige, der dieses Kind als sein Kind annimmt und aushält? Weit mehr als ein Armleuchter. Drei Stationen und vier Fragen möchte ich Josef heute Morgen in den Mund legen. Das ist immer ein bisschen Spekulation, wenn man über solche Personen, die nur hier und da auftauchen, predigt. Das ist mir durchaus bewusst. Und wenn ihr sagt, ich lese die Bibel und ich habe den Eindruck, Josef ist ganz anders, das ist okay. Dann mach genau das und mach's. Aber ich glaube, dass uns diese Person, so unterbelichtet wie sie ist, etwas zu sagen hat. Also es geht erst zum Engel dann geht es nach Bethlehem, dann geht es nach Ägypten und am Schluss geht es wieder zurück. Viel mehr wissen wir auch gar nicht von dem Typen. Das sind immer so die Randnotizen, alles andere, was dann doch so kommt. Der behauptet, etwas Besonderes zu sein, das ist doch Jesus, der Sohn des Zimmermanns Josef. Das sind so die Notizen, wenn er dann irgendwo später noch auftaucht. Aber dabei warst du doch eigentlich hautnah dabei, mittendrin in dieser Katastrophe. Die erste Frage, glaube ich, die Josef uns heute stellen könnte, wäre: Kann ich eigentlich in der zweiten Reihe stehen? Oder muss ich ganz vorne stehen, egal ob das jetzt der richtige Platz ist oder nicht? Und wie geht es mir, wenn dieser Scheinwerfer genau und exakt den Mensch neben mir anstrahlt? Aber ich stehe im Halbdunkel. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Wow, so wenige Worte. So wenige Worte braucht's und so viel ist gesagt. Der Bild-Zeitung würden diese Fakten bestimmt ausreichen, um daraus einen titelseitefüllenden Aufmacher zu machen. Also ein junges Paar, das einander versprochen ist. Das heißt also, die beiden gelten de facto als verheiratet, leben aber noch bei ihren Familien daheim. Müssen wir uns ein bisschen von unserem Denken freimachen, weil das ist anders. Verlobung ist bei uns ja mehr so, ja, kann man mal machen und dann gucken wir mal und wenn man sich nochmal dagegen entscheidet, entscheidet man sich eben nochmal dagegen. Der Status von Verlobung in dieser Gesellschaft ist anders. Das heißt, die beiden gelten schon als verheiratet, sie leben aber noch bei ihren Familien. Das ist die Phase, in der Josef ein Haus baut, vermutlich für Maria, um sie dann in seinen eigenen Heim zu holen. Aber es heißt auch, die beiden haben noch nicht miteinander geschlafen. Das geschieht dann erst bei der Heimholung der Braut. Da wird dann die Ehe vollzogen. Deshalb wird hier auch Josef als Mann der Maria bezeichnet und Maria als seine Frau. Ist euch vielleicht schon mal aufgefallen oder ist euch vielleicht noch nie aufgefallen? So war das geregelt. Also die Ehe der beiden ist mehr als eine bloße Paarbeziehung. Aber was damit definitiv gesagt ist, Maria kann nicht von ihm schwanger sein. Also da passt was nicht. Ein Skandal. So, wie wir das jedes Jahr hören, ja? Nichts Neues soweit. Beachtlich, dass die Bibel hier erst überhaupt keinen Raum für mögliche Fantasien lässt, die an dieser Stelle hier aufkommen könnten. Und direkt sagt, Maria war schwanger, das Kind ist vom Heiligen Geist. Nein, da ist nichts anderes passiert. Nein, da steht auch nichts anderes im Raum. Und Josef an dieser Stelle, der gute Josef, er gedenkt Maria zu verlassen. Also korrekterweise gedenkt er Maria zu entlassen. Und das ist nicht ganz dasselbe. Manche Übersetzungen, auch gerade neuere, übersetzen an dieser Stelle mit freigeben. Und freigeben trifft es eigentlich ziemlich gut. Er hat jetzt nämlich zwei Optionen. Er kann sagen, ich war es nicht. Dann wäre er der gehörnte Ehemann. Und dann würde er an dieser Stelle einen Prozess öffnen. Das gäbe dann eine große Schlammschlacht. Das gäbe mal mindestens Schande über die Familie von Maria und über Maria. Und Maria stände als Ehebrecherin da. Im schlimmsten Fall könnte das Ganze vielleicht in einer Steinigung enden. Was Josef hier tun will, ist, er will ihr klammheimlich einen Scheidebrief ausstellen. Damit wäre sie geschützt, denn die Ehe ist ja korrekt geschieden. Und sie würde als Geschiedene gelten und könnte wieder heiraten. Jetzt mal aus Josefs Denken, ist ja völlig logisch, da gibt es ganz offensichtlich noch einen anderen Mann. Und Josef gedenkt, Maria freizugeben. Und Josef wäre in der öffentlichen Wahrnehmung dann vermutlich auch der Schuldige. Der mal probiert, aber sich dann aus dem Staub gemacht hat. Und ein anderer könnte Maria aufnehmen. Deswegen, glaube ich, betont die Bibel an dieser Stelle so, Josef war gerecht oder fromm. Damit ist hier eine Herzenshaltung gemeint. Die Weihnachtsgeschichte entscheidet sich hier auch ein Stückchen am Charakter. Josef, willst du wirklich den ganzen Mist auf dich nehmen? Es ist nicht deine Baustelle, gell? Aber du bist mitten hineingeschmissen und dann interveniert Gott. Mal ziemlich deutlich. Und schickt mal eben einen Engel. Ich glaube, dass Gott immer an den Stellen, wo wir es wirklich brauchen, nein, immer ist schwierig, Regeln abzuleiten, dass Gott oft an den Stellen, wo wir es brauchen, sehr deutlich führt. Das heißt nicht, dass wir nicht manchmal dastehen und sagen, Gott, jetzt bräuchte ich ein Zeichen von dir. An dieser Stelle tut er es ziemlich deutlich und ich glaube, das ist auch ganz gut so. Und Josef? Josef tut, was der Engel ihm gesagt hat. Keine Rückfragen, kein Protest. Ist doch verrückt, oder? Er vertraut Gott, auch wenn der ihm Wege zumutet, die eigentlich absolut unzumutbar sind. Nächste Frage, die Josef mir stellt. Kann ich Gott vertrauen, wenn ich ihn nicht verstehe? Kann ich Gott vertrauen, wenn ich ihn nicht verstehe? Und kann ich ihm vertrauen, wenn er mir Dinge zumutet, die ich nicht einordnen kann? Wir gehen noch weiter. Die Geschichte fängt ja eigentlich gerade erst so richtig an, Fahrt aufzunehmen. Bei Lukas geht es jetzt ganz klassisch in die Weihnachtsgeschichte, aber bei Matthäus, da geht es zu den Sterndeutern. Und da heißt es dann in Matthäus 2, sie gingen in das Haus und sie sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Josef ist mal wieder am Rand geblieben. Aber dann wird er wieder gebraucht. Und als er wieder gebraucht wird, da ist er auch wieder da. Als die Sterndeuter wieder gegangen waren, siehe, da erschien dem Josef im Traum ein Engel. Schon wieder, oder? Wahnsinn. Zwei Engel so dicht aufeinander. Ein Engel des Herrn und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage, denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Da stand Josef auf und floh in der Nacht mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes, denn es sollte sich erfüllen, was der Herr durch den Propheten gesagt hatte, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Josef plant eine Flucht. Also genau genommen plant er sie überhaupt nicht, sondern er startet sie von jetzt auf gleich, auf der Basis eines Traums. Er fragt nicht, er diskutiert nicht, er gehorcht. Ist das Wahnsinn? Ein bisschen schon, oder? Josef ist in dieser Geschichte so der große Schweiger. Der sagt überhaupt nichts. Der handelt einfach nur. Der scheint ein bisschen ein anderer Typ Mann zu sein als ich. Aber vielleicht finden sich von euch Männern ja einige in ihm wieder. Aber so wenig wie Josef redet, so gut kann dieser Josef hören. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Also bloß, dass jemand nicht viel redet, heißt nicht, dass er nicht gut hinhören kann. Und bloß, dass sich jemand gut ausdrücken kann, heißt noch lange nicht, dass er auch gut hört. So wenig wie Josef redet, so gut kann er hören. Und das zeichnet ihn ganz offensichtlich aus. Er hört, was Gott sagt. Er verarbeitet, was er hört. Auch das ist nicht selbstverständlich. Und dann tut er, was er verarbeitet hat. Vollkommen unaufgeregt und unspektakulär. Und ich überlese das hier schon. Vielleicht geht es euch genauso, weil Matthäus an dieser Stelle so unspektakulär berichtet. Ja, das macht er halt einfach. Ist doch selbstverständlich. Er hat einen Traum, Gott sagt ihm, geh nach Ägypten, dann geht er halt nach Ägypten. Als wäre es das Normalste der Welt, dass Gott spricht und wir daraufhin gehen. Und dann geht die Sache weiter. Als Herodes gestorben war, da erschien dem Josef in Ägypten ein Engel des Herrn im Traum. Der muss inzwischen ganz schön geübt sein. Und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und zieh in das Land Israel. Denn die Leute, die dem Kind nach dem Leben getrachtet haben, sind tot. Da stand er auf und zog mit dem Kind und dessen Mutter in das Land Israel. Übrigens ist euch aufgefallen, dass hier immer vom Kind und dessen Mutter die Rede ist. Im hinteren Teil der Geschichte scheint Maria unterbelichtet. Als er aber hörte, dass in Juda Archelaus anstelle seines Vaters Herodes regiert, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und weil er im Traum einen Befehl erhalten hatte, zog er in das Gebiet von Galiläa und ließ sich in einer Stadt namens Nazareth nieder. Denn es sollte sich erfüllen, was durch die Propheten gesagt worden ist. Er wird Nazoräer genannt werden. Was denn jetzt, Gott? Zuerst hast du doch Josef deutlich nach Ägypten geschickt. Und jetzt sagst du was ganz anderes? Können wir nicht auf dem Weg bleiben, den du mit ihm eingeschlagen hast? Immerhin hat Gott die drei ja eigentlich erst vor ein paar Jahren nach Ägypten geschickt. Es gibt da verschiedene Überlieferungen, wie lange die beiden da waren. Das ist jetzt egal, wen du fragst. Eins haben sie gemeinsam, es kann nicht so wahnsinnig lang gewesen sein. Weil spätestens als 12-Jähriger muss ja Jesus wieder im Tempel sein. Gott hätte das doch von Anfang an klar offenlegen können, oder? Wenn Gott schon so krass führt, dann könnte er es doch von vornherein auch mit einer vernünftigen Agenda machen. So, Josef, ich erzähle dir jetzt mal was. Dein Weg führt dich jetzt für 3 Jahre nach Ägypten, weil Herodes ein böser Mensch ist. Aber in 3 Jahren, da stirbt er dann, und dann zieht ihr von dort nach Nazareth, und dein Sohn ist übrigens der Messias, und im Alter von 33 Jahren wird er übrigens in Jerusalem am Kreuz sterben. Wäre mal hilfreich gewesen, oder? Macht Gott nicht. Sondern er öffnet ihm hier tatsächlich immer nur den Blick für den nächsten Schritt. Ich muss mir mal kurz ein Tempo besorgen. Das nächste, was uns Josef vielleicht sagen würde, wäre: Verwechsel nicht Berufung und Sendung. Josef hört Gott reden und Gott sendet sie nach Ägypten. Das ist auch gut so und richtig, aber dann geht es irgendwann auch wieder weiter in eine neue Richtung. Bist du offen, Gottes Wegweisung zu hören? bist du bereit, den Weg, den du als Wegweisung Gottes verstanden hast, nicht über Bord zu werfen, sondern auch wieder loszulassen, wenn Gott weiterführt. Unser Leben und unser Weg mit Gott ist keine Geschichte unvermeidlicher Sackgassen. Manchmal, wenn Leute erzählen, wie sie an einem Ort angekommen sind, dann erzählen sie die immer gleiche Geschichte, wenn sie die nach 40 Jahren immer noch erzählen. Dann hätte ich vorsichtige Anfragen, ob Gott nicht weiterführen möchte. Auch bei mir selber. Aber jede Richtungsänderung hat etwas mit Zurücklassen und Loslassen von Sicherheit zu tun. Und Josef könnte uns vom Loslassen und Zurücklassen von Sicherheiten, glaube ich, einiges erzählen. Bist du bereit, deine eingetretene Spur mit Gott auch da zu verlassen, wo er ruft? Und wenn ich mir dann den Traum von unserem Josef anschaue, dann sehen wir noch was Interessantes. Als er aber hörte, dass in Juda Archelaus anstelle seines Vaters Herodes regierte, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und weil er im Traum einen Befehl erhalten hatte, zog er in das Gebiet von Galiläa und ließ sich in einer Stadt namens Nazareth nieder. Denn es sollte sich erfüllen, was durch die Propheten gesagt worden ist: Er wird Nazaräer werden, genannt werden. Punkt. Josef hat Angst. Und er lässt sich von seiner Angst mitleiten. Und die Bibel sagt nicht: Mensch, du Depp, jetzt hast du es kaputt gemacht. Ich finde, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Aber es ist interessant, dass er hier verantwortlich und zielstrebig und umsichtig handelt. Er guckt mit, was ist für Maria und Josef richtig, für Maria und Jesus richtig, was brauchen die beiden? Wie schaffe ich auch ein sicheres Umfeld? Er hat nicht vergessen, was Herodes getan hat, und er hat es auch nicht ausgeblendet, dass sie vielleicht immer noch in Gefahr sind. Das finde ich spannend an ihm. Er ist jetzt auch nicht einer, der sich immer auf die eine Seite wirft, wo du sagen könntest, es ist immer richtig, immer rechts vom Pferd fallen. Wenn wir uns nochmal fragen, links vom Pferd fallen oder rechts vom Pferd fallen, immer schön rechts vom Pferd fallen. Sondern er ist ein Mann, bei dem beide Dinge zusammenkommen. Er hört auf Gott, er fragt auch sein Herz und dann handelt er verantwortlich. Und dabei behält er das eigentliche Ziel auf allen Ebenen im Blick, nämlich Jesus vor den Soldaten des Herodes zu schützen. Und weil ihm die Rückkehr nach Bethlehem zu gefährlich ist, lässt er sich in Nazareth nieder. Und wieder kommt der Impuls aber nicht von ihm, sondern von Gott. Also ich gehe davon aus, dass das Ganze ungefähr so abgelaufen ist. Ich sage ein Stückchen Spekulation, dass Gott ihm gesagt hat: So, jetzt geht's zurück. Und Josef gesagt hat: Aber da ist gefährlich. Und Gott ihm dann gesagt hat: Jo, deshalb gehst du nicht nach Bethlehem oder Jerusalem, deshalb gehst du nach Nazareth. Josef ist ein Mann, der seinen Platz eingenommen hat. Und das hat er so unaufgeregt und unspektakulär getan, dass er fast untergeht in der Geschichte. Und er füllt ihn verantwortlich aus, ist an dem Ort, an den Gott ihn gestellt hat, präsent und verantwortlich für die Menschen, die Gott ihm anvertraut hat. Letzte Frage, die Josef mir vermutlich stellen würde: Habe ich den Platz angenommen, an dem Gott mich gestellt hat? Und nehme ich die Rolle, die ich habe, aktiv und verbindlich ernst? Auch dann, wenn es eine zweite Reihe Aufgabe ist. lieber Josef, ich glaube, ich kann eine Menge von dir lernen. Und so langsam wird mir vielleicht auch etwas klarer, warum Gott ausgerechnet dich als Adoptivvater ausgesucht hat. Nochmal für uns die Fragen, von denen ich glaube, Josef würde sie uns stellen. Kann ich es aushalten, in der zweiten Reihe zu stehen? Dass es nicht um mich geht, nicht um den Scheinwerfer, sondern um den richtigen Platz. Zweitens, kann ich Gott vertrauen, auch wenn der Weg, auf dem er mich führt, unzumutbar scheint? Drittens, bin ich offen für neue Wege? Bin ich offen für Wegweisung auch da, wo er auf verschlungenen Pfaden oder auf neuen Pfaden führt? Und zuletzt, habe ich den Platz, an den mich Gott schon gestellt hat, eigentlich angenommen? Ganz unaufgeregt und fülle ich ihn verantwortlich. Jesus, dieser Dein Vater imponiert mir. Wie er ganz unaufgeregt auf dich hört und handelt. Und wie er dich damit schützt. Und wie er bereit ist, in die zweite Reihe zu treten. Jesus, und ich glaube, du hast eine Menge von deinem Adoptivvater lernen dürfen. Und ich möchte keinen Menschen auf einen Sockel heben, das. Wäre überhaupt nicht richtig. Aber ich bitte dich, dass du kommst und an mir und an uns wirkst. Dass du uns hilfst, dass wir so selbstverständlich wie unaufgeregt unseren Platz einnehmen dürfen. Dir folgen dürfen, wo du weiterrufst. Dir vertrauen können. Wo wir noch nicht wissen, wo du uns hinführen möchtest. Amen.